SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Israel will die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen ausbauen. Das hat das Büro von Regierungschef Netanyahu mitgeteilt. Die Lieferungen sollen offenbar über den Grenzübergang Erez und den Hafen von Ashdod ermöglicht werden. Ulrike Ufer.
Weiter hieß es, das Kriegskabinett habe die israelische Regierung ermächtigt, die humanitäre Hilfe sofort aufzustocken. Ziel sei, so wörtlich, eine humanitäre Krise zu vermeiden, die Fortsetzung der Kämpfe zu gewährleisten und die Ziele des Krieges zu erreichen. Die Ankündigung erfolgte wenige Stunden nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Biden und Netanyahu. Darin hatte Biden messbare Schritte gegen das Leid der Menschen im Gazastreifen gefordert und offenbar auch mit Änderungen in der Politik der Vereinigten Staaten gedroht.
Gestern feierte die NATO ihren 75. Geburtstag. Direkt nach den Feierlichkeiten in Brüssel gab es ein Treffen der Außenminister der Mitgliedsländer und dort wurde über die Unterstützung für die Ukraine gesprochen. UN-Generalsekretär Stoltenberg hat erneut davor gewarnt, dass die Militärhilfen für die Ukraine nicht abreißen dürften. Thomas Spickhofen berichtet aus Brüssel.
Am dringendsten brauche die Ukraine mehr Luftverteidigung, mehr Raketen und mehr Munition, erklärte der NATO-Generalsekretär. Wenn es nicht gelinge, mehr Hilfe zu mobilisieren, bestehe die Gefahr, dass Russland noch mehr Territorium erobere und dann auch die NATO in eine noch gefährlichere Lage gerate. Stoltenberg zählte auf, was sich gerade in den vergangenen Tagen getan habe. 600 Millionen Euro aus Deutschland für die von den Tschechen initiierte Militärhilfe, 10.000 Drohnen aus Großbritannien, Raketen und bewaffnete Fahrzeuge aus Frankreich. Aber wir müssen noch mehr tun, fügte er hinzu, und die Unterstützung für die Ukraine müsse auf eine festere und dauerhaftere Basis gestellt werden. Dazu hat Stoltenberg beim Jubiläumstreffen der Verteidigungsallianz ein 100 Milliarden Euro-Paket ins Spiel gebracht. Der einzige Weg, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, sei, starke ukrainische Streitkräfte zu haben, sagte Stoltenberg. Denn nur das werde Putin davon überzeugen, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen werde. Nur dann werde der russische Präsident zu einer Lösung bereit sein, die die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation durchsetze. Er glaube fest, dass dies möglich sei, sagte Stoltenberg.
Viele Studenten und Studentinnen in Deutschland haben Geldprobleme, aber nicht, weil sie nicht arbeiten wollten, sondern weil die Preise für Nahrungsmittel und Energie gestiegen sind und die Mieten natürlich auch. Deswegen fordert das Deutsche Studierendenwerk mehr staatliche Hilfe. Lizzie Kaufmann.
Die Inflation macht auch den Studierendenwerken in Deutschland zu schaffen. Sie betreiben etwa Mensen und Wohnheime. Mieten- und Essenspreise für Studierende sind deshalb an einigen Hochschulen in diesem Sommersemester leicht erhöht worden. Ebenso die Sozialbeiträge. Das hat der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks Matthias Anbuhl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Allerdings werde das auf Dauer nicht reichen. Gleichzeitig widerspreche es der DNA der Studierendenwerke, die enormen Preissteigerungen seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine 1:1 an die Studierenden weiterzureichen. Anbuhl fordert deshalb mehr staatliche Hilfe, konkret von den Bundesländern. Es gehe darum, die soziale Infrastruktur an den Hochschulen und damit die Chancengleichheit des weiterhin sozialselektiven Hochschulsystems zu stärken.
Im Prozess um das Attentat auf den Straßburger Weihnachtsmarkt vor mehr als 5 Jahren ist der Hauptangeklagte zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er war ein Helfer des Attentäters, der nach dem Anschlag von der Polizei erschossen wurde. Aus Paris berichtet Caroline Diller.
Das Gericht befand Audrey Mongehi schuldig, dem Attentäter die Waffe besorgt zu haben, mit der dieser auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt um sich geschossen hatte. Für das Gericht gab es keinen Zweifel, dass Mongehi von der Radikalisierung seines Freundes und dessen terroristischen Absichten wusste. Er muss deshalb wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für 30 Jahre ins Gefängnis. Das Strafmaß entspricht damit dem, was die Staatsanwaltschaft am Dienstag gefordert hatte. Gemeinsam mit Audrey Mongehi standen 3 weitere Männer vor Gericht. 2 von ihnen bekamen Freiheitsstrafen von 5 bzw. 4 Jahren, die teilweise zur Bewährung ausgesetzt wurden. Durch die Zeit in Untersuchungshaft gilt der Großteil ihrer Strafen als verbüßt. Sie müssen nicht ins Gefängnis zurück. Der 3. Angeklagte wurde freigesprochen. Man habe ihm keine aktive Beteiligung am Attentat nachweisen können, heißt es. Bei dem Attentat auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember 2018 hatte ein Islamist 5 Menschen getötet und 11 weitere verletzt.
Nach der Messerattacke auf ein 4-jähriges Mädchen in Wangen im Allgäu versuchen Ermittler, die Hintergründe zu klären. Der mutmaßliche Täter ist am Abend noch vor den Haftrichter gekommen. Ob Haftbefehl erlassen wurde, ist noch nicht bekannt. Der 34-Jährige steht unter Verdacht, das Mädchen in einem Supermarkt mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Wer Einbruch und Geldspeicher hört, der denkt häufig als erstes an Dagobert Duck. In den USA ist das jetzt aber auch außerhalb von Entenhausen passiert. In Kalifornien haben Diebe 30 Millionen Dollar aus einem Geldspeicher gestohlen. Der Einbruch ist nach Angaben der Polizei einer der größten in der Geschichte der Stadt. Was genau passiert ist, erklärt Katharina Wilhelm.
Die US-Medien schreiben schon, der Einbruch, der ähnle dem Hollywood-Film Ocean's 11 mit George Clooney und Brad Pitt. Diebe haben es offenbar geschafft, ein sehr ausgefuchstes Sicherheitssystem zu umgehen und in einen Geldspeicher einzudringen. Der steht in Silmara, ein Vorort von Los Angeles. Und den Dieben ist es gelungen, dort fast 30 Millionen Dollar Bargeld zu stehlen. Das Verbrechen hat sich wohl schon an Ostern ereignet, wurde aber erst jetzt entdeckt. Und ein Mitarbeiter dieser Firma, die das Ganze verwaltet, wurde zitiert mit den Worten: Es sei so unglaublich, dass man es nicht vermuten könnte. Und wie genau die Diebe es geschafft haben, dieses Sicherheitssystem, das Alarmsystem zu umgehen, das ist noch nicht ganz klar. Bei dem Diebstahl handelt es sich um einen der größten in der Geschichte von Los Angeles. Die Zeitung LA Times schreibt, dass der bisher größte Bargelddiebstahl von Los Angeles im Jahr 1997 stattgefunden hätte. Damals seien fast 19 Millionen Dollar aus einem gepanzerten Geldspeicher entwendet worden. Damals wurden die Diebe gefasst. Im aktuellen Fall sind die allerdings noch auf der Flucht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Rheinland-Pfalz insgesamt ein bisschen wolkiger. Gegen Abend kann es da auch mal ein paar Tropfen geben. Am meisten Sonne gibt's im Allgäu und am Bodensee. 16 Grad werden es höchstens in der Eifel, im Westerwald und noch im Hunsrück. Und 26 Grad kriegen wir im Breisgau, am Kaiserstuhl und auch am Oberrhein. Und auch heute kann es wieder recht windig werden.
SWR aktuell. Hintergrund.
Erfahrungen, die tatsächlich keiner braucht. Unklares Krankheitsbild, jeder Arzt sagt was anderes, aber so richtig helfen kann irgendwie keiner. Und dann kommt der Vorschlag, probier's doch mal mit einem Heilpraktiker. Wir wollen hier an dieser Stelle auf keinen Fall die Frage beantworten, ob ein Naturheilverfahren besser oder schlechter als die Allgemeinmedizin ist. Wichtig ist aber, Naturheilkunde ist ein Riesenmarkt. Für uns Feldwald- und Wiesenpatienten aber auch sehr unübersichtlich. Welche Methoden sind anerkannt? Welche gehen eher in den Bereich Glaubenssache? Morgen beginnt in Baden-Baden ein Kongress unter dem Motto Naturheilkunde begreifen. Ein Kongress zum Anfassen. Wir wollen den SWR aktuell beim Begreifen helfen. Deswegen habe ich mit Frank Wittig aus der SWR Wissenschaftsredaktion gesprochen. Wie grenzt sich Naturheilkunde denn von dubiosen Esoterikmethoden ab?
Ja, Naturheilkunde, das ist zum Beispiel Phytotherapie, also wenn man mit Pflanzen behandelt, oder auch Fasten, Ernährungstherapie. Das sind alles Sachen, die fußen auf dem westlichen Denken und haben im Prinzip auch eine naturwissenschaftliche Basis. Esoterik ist da ganz was anderes. Esoterik, da wird von Energie gesprochen oder von Information. Und das sind Vorstellungen, die sind mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild nicht in Übereinklang zu bringen.
In welche Kategorie fällt denn dann die Homöopathie? Da gibt es ja auch glühende Anhänger und Gegner.
Ja, Homöopathie ist definitiv Esoterik. Aus tausenden von wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass eine wirksame Substanz stärker wirkt, wenn man mehr davon gibt. Und bei der Homöopathie ist es ja umgekehrt. Die verdünnen ja und sagen, je stärker das verdünnt ist, desto stärker wirkt das. Das ist wissenschaftlich gesehen Nonsens. Aber ich möchte gleich dazu sagen, ich würde deshalb die Homöopathie nicht einfach abtun und sagen, das ist Unsinn, weil die Homöopathie wirkt zwar nicht pharmakologisch, medizinisch, aber über den Placebo-Effekt wirkt sie sehr wohl. Da kommen ja sehr viele Leute hin, die haben irgendwelche Befindlichkeitsstörungen, die haben Ängste, innere Unruhe, psychosomatische Erkrankungen, wo die Schulmedizin in der Regel nicht helfen kann. Und wenn die an dieses System Homöopathie glauben, dann wird denen oft geholfen.
Es gibt ja noch eine andere Grenzlinie, nämlich die fernöstliche oder traditionelle chinesische Medizin. Gehört die auch sozusagen zur alternativen Heilkunde?
Ja, definitiv. Gerade bei der traditionellen chinesischen Medizin haben wir zwei großen Bereiche, Akupunktur und dann aber auch die Kräuterheilkunde. Akupunktur ist definitiv esoterisch auch. Ja. Da geht es darum, irgendwelche Energien zu harmonisieren, die nicht nachweisbar sind. Aber auch hier muss man sagen, die Akupunktur zum Beispiel ist wissenschaftlich nicht haltbar, das Wirkmodell, aber sie wirkt sehr gut. Sie hat in einer riesigen Studie, die in Deutschland durchgeführt worden ist, haben hunderte Ärzte teilgenommen. Da hat man Akupunktur gegen chronische Schmerzen angewandt und sie mit Schmerzmittel verglichen. Und die Akupunktur war besser als die Schmerzmittel. Allerdings war es egal, ob man nach allen Regeln der Kunst Akupunktur betrieben hat, das heißt in die Meridianpunkte gestochen hat oder irgendwo so auf den Körper. Das heißt auch hier, es ist eine Suggestivmedizin, die wirkt gegen Schmerzen sehr gut, aber sie hat mit unserem Weltverständnis nichts zu tun. Das ist eine Placebomedizin.
Die Einschätzung von Frank Wittig aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Morgen beginnt in Baden-Baden ein Kongress unter dem Motto Naturheilkunde begreifen, ein Kongress zum Anfassen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
6 Verhandlungsrunden gab es schon zwischen dem privaten Luftsicherheitspersonal, vertreten durch die Gewerkschaft Verdi, und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Bisher leider erfolglos, deswegen wurde auch immer wieder gestreikt. Heute ab 13 Uhr beginnt jetzt die Schlichtung in dem Tarifstreit. Es geht um Gehaltserhöhungen, Laufzeit, Auszahlungspunkte oder Zulagen für Ausbilder und Führungskräfte. Nirgendwo sei nach bislang 6 Verhandlungsrunden ein Haken dran. Letztlich seien alle Themen auch nach mehreren Warnstreikwellen offen, heißt es von Verdi. Bis Sonntag, 24 Uhr, soll es eine Einigung geben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundesbauministerin Geiwitz ist bisher nicht unbedingt für Erfolgsmeldungen bekannt. Fakt ist, sie ist generell nicht wirklich bekannt. Knapp ein Sechstel der Deutschen weiß nicht, wer Geiwitz ist. Das hat letzten Sommer eine Ipsos-Umfrage ergeben. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems vermutet dahinter Kalkül. Denn Geiwitz' Unbekanntheit könnte ihr heute in die Hände spielen.
Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen, Clara Geiwitz, will heute kluge Ratschläge geben. Fortschrittliche Strategien für Wohnraumlösungen. So lautet ihr Beitrag bei einer Konferenz der europäischen Sozialdemokraten. Heute Vormittag um 20:20. Wer davon noch nichts gehört hat, ist nicht schlimm. Die Konferenz findet auch nicht in Berlin, sondern an der Algarve in Portugal statt. Dort hat man wahrscheinlich noch nicht mal von Clara Geiwitz selbst gehört. Was für sie vielleicht auch besser so ist, denn sonst wüsste man dort auch, dass Geiwitz fortschrittliche Strategien bisher nicht wirklich gut funktionieren. Gelinde gesagt. Denn bisher ist ihr Ministerium vor allem dafür bekannt, dass es selbst gesteckte Wohnraumziele brachial verfehlt. Was sie nicht davon abhält, zu dem Thema jetzt in Portugal Tipps zu verteilen. Aber warum auch nicht? Erst diese Woche hat ja auch Ex-Verkehrsminister und Mautdebakel-Urheber Andreas Scheuer angekündigt, in die Unternehmensberatung zu gehen. Ein Logistikunternehmen hat ihn jedenfalls schon als Fachbeirat verpflichtet. Vielleicht haben die auch noch nichts von Scheuer oder der Maut gehört. Oder es mittlerweile einfach vergessen. Insofern Augen auf bei der Beraterwahl. Ob an der Algarve oder in der Logistikbranche.
Gedanken von Jan-Frederik Willems aus Berlin. Rund 36.000 Techno-Fans werden ab heute Abend zur 2-tägigen Time Warp in Mannheim erwartet. Das Festival feiert dieses Jahr sein 30. Jubiläum. Nikolas Stauder.
Über 70 Techno-Künstler werden das ganze Wochenende auf den Bühnen in der Maimarkthalle und im Maimarktclub für Stimmung sorgen. Passend zum 30. Jubiläum geht die Time Warp dieses Jahr insgesamt 30 Stunden, verteilt auf Freitag und Samstag. Um den Lärm in Grenzen zu halten, hat der Veranstalter eine Firma beauftragt. Sie soll durchgehend den Lärmpegel messen und dafür sorgen, dass die Vorgaben auch eingehalten werden. Die Polizei Mannheim erwartet ein friedliches Festival. Dennoch soll es diverse Drogenkontrollen rund um das Gelände geben. Die Time Warp ist ein international bekanntes Techno-Festival. Laut Veranstalter kommt rund die Hälfte der Gäste aus dem Ausland.
Vor dem Karlsruher Landgericht wird heute Vormittag die Entscheidung im Rechtsstreit um den abgewählten Vizepräsidenten des Karlsruher SC Martin Müller verkündet. Ein KSC-Mitglied hatte die Rechtmäßigkeit von Müllers Abwahl in Frage gestellt. Matthias Zurawski.
Das Mitglied will mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Abwahl vorgehen. Es habe kein ausreichend wichtiger Grund für den Schritt vorgelegen, so die Begründung. Auch andere vermeintliche Formfehler bei der Mitgliederversammlung Ende Februar wurden vor Gericht diskutiert. Die Richterin ließ bei der Anhörung vor 10 Tagen jedoch erkennen, dass sie keine formalen Fehler erkenne und den wichtigen Grund als gegeben ansehe. Der Mitgliederrat des KSC hatte die Einberufung der Versammlung beschlossen, weil das Verhältnis zwischen Vereinsführung und Müller zerrüttet sei. KSC-Präsident Sigmund Schulze hatte den Antrag auf einstweilige Verfügung scharf kritisiert.
Heute Abend startet die Fußballnationalmannschaft der Frauen in die EM-Qualifikation. Das Spiel gegen Österreich findet in Linz statt. Christopher Klein berichtet.
Bundestrainer Horst Rubel schickt die DFB-Frauen mit hohen Ansprüchen in diese EM-Qualifikation. 6 Siege aus den insgesamt 6 Spielen gegen Österreich, Island und Polen, so lautet das Ziel. Der erste Schritt soll in Linz gemacht werden und das mit einer etwas neu sortierten Auswahl. Weil Alexandra Popp verletzt fehlt und Svenja Huth zurückgetreten ist, läuft Bayerns Rechtsverteidigerin Julia Gwin als Kapitänin auf. Rubel bezeichnete sie als eine Spielerin, die vorne weggehen könne und einen riesigen Stellenwert in der Mannschaft habe. Von den Österreicherinnen erwartet der Bundestrainer ein körperlich robustes Auftreten. Er sagte aber auch, wir wollen spielbestimmend sein und das von Anfang an zeigen. Alle bisherigen 3 Länderspiele gegen Österreich konnten die deutschen Frauen gewinnen. Zuletzt im Viertelfinale bei der EM 2022.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.